Ein gewisser Mann namens Buddy Robinson hat einmal gesagt, Stolz ist die einzige Krankheit, die jeden krank macht, außer den, der sie hat. Stolz ist die einzige Krankheit, die jeden krank macht, außer den, der sie hat. Ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit drin. Stolz macht Menschen anstrengend, Stolz macht Menschen unsympathisch. Sie können andere krank machen, scheinbar ohne das irgendwie zu merken. Ich glaube, jeder von uns hat diese Erfahrungen gemacht, steckt vielleicht gerade in solchen Erfahrungen drin, aber irgendwie kennen wir das alle, dass Stolz etwas sehr Anstrengendes ist, wenn andere ihn haben. Aber nicht nur wir Menschen haben etwas gegen Stolz. Auch die Bibel sagt uns sehr deutlich, was Gott davon hält. Und ich lade euch ein, mal eine Stelle zu betrachten, die sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. 1. Petrus 5. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. 1. Petrus, Kapitel 5. Ich werde mit der zweiten Hälfte von Vers 5 beginnen und dann die nächsten Verse noch mit dazu nehmen. Erste Petrus 5, ab Vers 5b. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wahrscheinlich handelt es sich an dieser Stelle um ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 34. Ähnliche Aussagen wie diese finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Das ist nichts Einmaliges, sondern dieses Prinzip, dass Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber gnädig ist. Das finden wir unter anderem in Hiob 22, Matthäus 23, Lukas 14 und Lukas 18, Jakobus 4. Also es gibt eine ganze Reihe Stellen, die uns das immer wieder betonen. Und diese Stellen machen sehr deutlich, wer stolz ist, der macht sich Gott zum Gegner. Wer stolz ist, der wendet sich gegen Gott. Widerstehen, dieses Wort, gibt etwas wieder, was meint, sich gegen jemanden stellen, sich jemandem in den Weg stellen. Das ist dieser Begriff, der hier mit widerstehen übersetzt ist. Und hier heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Gott stellt sich den Hochmütigen in den Weg. Und ich glaube, es ist deutlich, wenn Gott sich mir in den Weg stellt, dann habe ich verloren. Dann habe ich keine Chance mehr. Das ist genau das, was Gott tut. Er stellt sich den Stolzen, den Hochmütigen in den Weg. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Gnade bedeutet, Gott wird Gutes tun. Gott begegnet mit Gutem. Gott gibt das, was notwendig ist, das, was wichtig ist, das, was gut tut. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass Gott selbst dafür sorgt, dass ich alles habe, was ich brauche. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Gott selbst sorgt für mich, Gott selbst gibt mir das, was gut für mich ist. Aber das, die Voraussetzung dafür ist, dass ich demütig bin. Und die Frage stellt sich natürlich, wen meint Petrus hier mit den Demütigen? Ich habe, als ich nach Zitaten über Demut gesucht habe, bin ich auf ein Sprichwort gekommen, das anscheinend ein deutsches Sprichwort ist. Ich habe das vorher nicht gekannt, aber dieser Satz trifft es irgendwie gut. Es gibt dieses Sprichwort, wer sich zum Schaf macht, wird vom Wolf gefressen. Und ich glaube, das ist so das, wie wir an den Begriff Demut drangehen. Ja, wer sich zum Schaf macht, der wird vom Wolf gefressen. Wenn du dich demütig machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn andere das ausnutzen. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel an unseren Arbeitsplatz denken, wer von sich aus sich schon niedrig macht, der ist völlig klar, dass der Rangniedrigste in der Firma ist. Wie auch immer sich das dann darstellt. Aber irgendwie liegt es uns nicht, demütig zu sein. Im Gegenteil, wir versuchen nach oben zu kommen, uns einen gewissen Rang zu erarbeiten. Demut ist nicht etwas, das in unserer Natur liegt. Aber aus der Sicht der Bibel geht es gar nicht so sehr um Erniedrigung, sondern vielmehr um Unterordnung im eigentlichen Wortsinn. Dieses sich demütigen, Unterordnung, heißt im Prinzip erstens, es gibt eine Ordnung. Zweitens, ich weiß, wo mein Platz in dieser Ordnung ist. Und drittens, das sagt die Demut, ich weiß, dass mein Platz in dieser Ordnung nicht oben ist. Das meint Demut. Ich weiß, wo ich mich einzusortieren habe. Ich weiß, wo mein Platz in der Ordnung ist. Das ist nicht negativ, sondern ist realistisch. Ich weiß, mich an der richtigen Stelle einzusortieren. Gott stellt sich gegen die, die viel von sich selber halten. Aber er kümmert sich liebevoll um die, die sich ihm unterordnen. Die wissen, dass ihr Platz unter Gott ist. Und aus dieser Aussage über Gott, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Aus dieser Aussage über Gott formuliert Petrus eine konkrete Folge für die Gläubigen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Das ist die direkte Folge. Gott widersteht Stolzen, aber Demütigen ist er gnädig, also demütigt euch unter seine mächtige Hand. Man könnte an dieser Stelle auch übersetzen, lasst euch demütigen. Lasst euch einsortieren. Lasst euch den Platz zuweisen, an den ihr gehört. Und dieser Begriff mächtige Hand Gottes, das, wenn man das so liest, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dann klingt das, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich klang das am Anfang sehr nach schmerzhaft. Da ist jemand, der hat Macht und unter den muss ich mich unterordnen. Das klingt irgendwie nicht besonders angenehm. Aber Petrus als Jude verbindet mit dem Begriff mächtige Hand Gottes ganz viel Segen. Es wird nämlich im Alten Testament ständig betont, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Der Begriff mächtige Hand Gottes und der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, die sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Das taucht immer wieder auf. Und für Petrus, wenn er hier von der mächtigen Hand Gottes spricht, ist völlig klar, es geht nicht um Leid, um Schmerzen, sondern es geht darum, dass Gott uns segnet, dass Gott Gutes für uns im Sinn hat. Und deswegen sollen wir uns unter seine mächtige Hand demütigen. Gott ist kein grausamer Tyrann, sondern ein fürsorglicher Vater, der unendliche Macht hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also das, was Petrus hier mit diesem Satz sagt, ist im Prinzip, ordnet euch Gott unter, weil es sich lohnt, weil er Gutes mit euch im Sinn hat. Und die nächsten Verse, die zeigen uns, welches Ziel, welchen Zweck das Demütigen hat. Sie zeigen uns die Art und Weise des Demütigens und sie geben uns noch eine Begründung, warum wir das tun sollen. Und das Ziel, der Zweck des Demütigens lautet, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das nicht irgendwie egoistisch? Ich tue etwas, um nachher was Gutes zu bekommen. Also, ich möchte mich erniedrigen, weil ich weiß, dass ich dann nachher eine hohe Stellung bekomme. Ist das nicht eigentlich egoistisch? Ich glaube nicht, dass das egoistisch ist. Denn demütigen müssen wir uns vor Gott sowieso. Wir haben gar keine Wahl. Und wer es nicht freiwillig tut, den wird Gott demütigen. Wir haben gerade gelesen, Gott widersteht den Hochmütigen. Ja. Unser Platz ist unter Gott. Ob wir das akzeptieren oder nicht, das ist die Ordnung, die Gott festgelegt hat. Und Demut bedeutet, sich an der richtigen Stelle einzusortieren. Ich habe hier schon einmal über Philipper 2 gepredigt, den Christushymnus. Könnt euch vielleicht an die Präsentation erinnern, wo es erstmal runterging bis zum Kreuz und dann wieder hoch zur Ehre Gottes. Und auch da heißt es, jedes Knie wird sich vor Jesus beugen. Das heißt, wenn wir uns in unserem Leben nicht freiwillig vor Gott beugen, werden wir es nach unserem Tod tun müssen. Gott ist der allmächtige Herrscher, dem jede Ehre gebührt. Wir haben gar keine andere Wahl, als vor ihm niederzufallen. Entweder tun wir es jetzt freiwillig oder später gezwungen, aber wir werden es tun. Und wenn wir es auf dieser Erde, in diesem Leben schon freiwillig tun, dann dürfen wir auch noch mit einer Belohnung rechnen. Das ist das, was Gott uns verspricht. Und auch in Philipper 2 ist die Rede davon, dass Christus sich erniedrigt hat und Gott ihn dafür erhöht hat. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Und dieses Erhöhen beinhaltet etwas oder sagt aus, dass Gott sich zu uns stellt, dass Gott sich zu uns bekennt, dass er sich um unsere Belange kümmert, um das, was für uns wichtig ist. Und zur rechten Zeit heißt nicht unbedingt erst im Himmel. Für viele Dinge heißt es das, aber es gibt im Griechischen zwei Begriffe für Zeit. Und der eine meint eine gleichmäßig ablaufende Zeit, und der andere Begriff betont einen Zeitpunkt, einen Moment, einen ganz bestimmten Augenblick. Und das, was hier steht, ist dieser Augenblick. Zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, genau in dem Moment, wenn es dran ist. Gott stellt sich zu denen, die sich unter seinen Willen beugen. Er reagiert rechtzeitig, genau im richtigen Moment, auch wenn wir manchmal meinen, dass es schon zu spät ist. Aber Gott weiß, wann rechtzeitig ist. Und Gott greift immer spätestens rechtzeitig ein. Mein Bruder durfte das sehr deutlich erleben, als er in den USA studiert hat. Er hat sein Studium dadurch finanziert, dass er dafür gebetet hat, dass Gott ihm das Geld schenkt, weil er sich sicher war, dass das Gottes Weg für ihn war. Und Gott hat das bestätigt. Und es war voll interessant zu sehen, dass er am Anfang große Summen im Vorfeld bekommen hat. Es gab zum Beispiel einmal die Situation, dass ein Ehepaar in der Gemeinde auf ihn zukam, kurz vor seinem Studium, sich ein bisschen mit ihm unterhalten hat, gefragt hat, was er da so machen wird, warum er das studieren will, wie so sein Weg bis zu dem Punkt war. Und er hat das denen erzählt. Sie haben ihn auch natürlich nach der Finanzierung gefragt. Das hat er dann, ja, er hat ehrlich geantwortet. Und als das Gespräch zu Ende war, sagen sie ihm, okay, wir überweisen dir 10.000 Euro. Von jetzt auf gleich. Und das war am Anfang. Zum Schluss, so die letzten Semester, das war interessant zu sehen, dass Gott den Zeitraum bis zu dem Tag, wo Matthias bezahlen musste, immer enger gemacht hat. Und das Geld immer knapper kam. Und zum Schluss war das so, dass alle Zeitvorgaben, alle Termine längst durch waren. Und normalerweise war das so, er hat ein Zimmer zugewiesen bekommen oder konnte sich eins aussuchen, je nachdem, wie rechtzeitig er war. Er hat sich für gewisse Kurse eingetragen. Und wenn er dann aber nicht rechtzeitig bezahlt, könnte es sein, dass er die Zimmerreservierung verliert und die Kursreservierung. Das heißt, er müsste alles nochmal machen und dann wäre es fraglich, ob er nochmal in die Kurse reinkommt, die er wollte, oder ob er dieses Zimmer kriegt, wo er hin wollte. Das heißt, das wäre alles in Frage gestellt, wenn er es nicht bezahlt hätte. Der Punkt war aber, er hat teilweise so spät bezahlt, dass eigentlich alles hinfällig sein müsste, aber er hat kein einziges Mal einen Nachteil davon gehabt. Es gab nie die Situation, dass er aus einem Kurs geschmissen wurde, weil er nicht bezahlt hat oder dass er seine Zimmerreservierung verloren hätte. Und das war total gut, das mal so wirklich hautnah mitzuerleben. Gerade für mich als seinen Bruder war das schön zu sehen. Da ist jemand, der weiß, was Gottes Weg ist, der betet ehrlich um Gottes Führung und der geht diesen Weg trotz widriger Umstände und Gott bestätigt das. Und unsere Termine sind nicht Gottes Termine. Ja, und wenn schon 2 Monate durch sind, dann kommt halt das Geld dann und letztendlich gibt es keine Schwierigkeiten. Letztendlich hat Gott immer so eingegriffen, dass es nach Gottes Zeitplan genau rechtzeitig war. Und für meinen Bruder war das eine extrem gute Schule über den Umgang mit Finanzen. Gott erhöht uns, Gott stellt sich zu uns zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, wenn er es für richtig hält. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Vertrauen in Gottes Zeitplan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also für mich ist das so, wenn ein Termin festgelegt ist, dann orientiere ich mich auch gerne daran. Und ich verschiebe ungern Termine. Aber Gott hat andere Termine als ich. Und manchmal genieße ich es, dass Gottes Termine früher sind als meine. Wir hatten das zum Beispiel, als wir dafür gebetet haben, ob unser Weg, wo uns Gottes Weg hinführt. Wir hatten gesagt, wir möchten bis zum Ende des Jahres 2014 eine Antwort haben und Gott hat uns diese Antwort schon Ende Oktober geschenkt. Das war sehr angenehm. Aber es gibt andere Sachen, da sind unsere Termine längst durch und wir fragen, Herr, was ist jetzt? Ich muss Entscheidungen treffen. Ja? Aber letztendlich dürfen wir wissen, wir können Gottes Zeitplänen vertrauen, er handelt genau zur richtigen Zeit. Aber nach wie vor stellt sich hier die Frage, wie geht denn sich demütigen? Hier heißt es, wir sollen uns demütigen. Hier wird uns der Zweck angegeben, warum wir das tun sollen. Aber es wird immer noch nicht, oder wurde noch nicht beschrieben, wie wir das tun sollen. Und das zeigt der nächste Satz. Das gibt uns die Art und Weise. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und an dieser Stelle hatte ich vor einiger Zeit ein Aha-Erlebnis. Dieses Indem ist mir nie aufgefallen. Ganz wörtlich müsste man übersetzen, alle eure Sorge auf ihn werfend oder auf ihn geworfen habend. Das klingt im Deutschen sehr holprig. Das Indem beschreibt das schon ganz gut. Aber was hier dahinter steckt, ist, es ist kein schleichender Prozess. Es ist kein Dauerzustand. Es ist auch nichts Einmaliges, dass ich einmal meine Sorgen Gott abgebe und dann habe ich für mein Leben lang Ruhe. Sondern das, was uns diese grammatikalische Formulierung vermittelt, ist, es ist eine punktuelle Handlung, etwas, das ich in einem Moment tue, aber das ich immer wieder tun muss. Da steckt beides drin. Also Sorgen abgeben passiert nicht von alleine, irgendwie automatisch nebenher, sondern es ist eine bewusste Handlung, aber es wird von mir erwartet, dass ich das immer wieder tue. Es geht darum, dass wir Gott unsere Sorgen immer wieder abgeben, nicht immer die gleichen, sondern wenn wir Gott eine Sorge abgeben, dann sollen wir sie auch bei ihm lassen. Aber jedes Mal, wenn eine neue dazukommt, sollen wir sie ihm abgeben. Das ist das, was hier dahinter steckt, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Und alle eure Sorge, das ist ein völlig umfassender Begriff. Jede Art von Sorge steckt hier drin. Wir können hier nicht unterscheiden, dass Gott große Sorgen wichtig sind und kleine Sorgen, die sind ihm egal. Alle Sorgen. Was es wert ist, dass es uns beschwert, das ist es auch wert, dass wir Gott das sagen. Im letzten Jahr gab es eine Umfrage, die man in Deutschland gemacht hat, mit der Frage, welche drei der folgenden Themen bereiten Ihnen in Deutschland am meisten Sorge? Es gab eine lange Liste und daraus sollten die Leute markieren, welche drei für Sie am besorgendsten sind. Und ich glaube, ihr seht, welche Themen das sind. An erster Stelle Armut und soziale Ungerechtigkeit, dann Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung, Verbrechen und Gewalt, Korruption, Finanzskandale, politische Skandale, Bildung. Das sind die Sorgen, die unser Land betreffen. Und dazu kommen dann ja nochmal persönliche Sorgen. Um die Gesundheit, um die Familie, um vieles mehr. Und die Bibel sagt uns deutlich, dass wir alles auf Gott werfen sollen. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Werfen taucht zum Beispiel nochmal in Lukas 19, Vers 35 auf. Und dort beschreibt es, dass die Jünger ihre Mäntel auf den Esel werfen, bevor Jesus auf dem Esel reitend in Jerusalem einzieht. Das ist dieser Begriff. Und ich finde dieses Bild total gut. So wie die Jünger ihre Mäntel auf den Esel geworfen haben und dem Esel das Tragen überlassen haben. So fordert Petrus uns auf, unsere Sorgen auf Gott zu werfen und Gott das Tragen zu überlassen. Wenn wir in Matthäus 6 reinschauen, ein Teil der Bergpredigt, da redet Jesus ganz lange darüber, was es heißt, sich Sorgen zu machen, beziehungsweise warum wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und da redet er von den Grundbedürfnissen. Es geht um Essen, um Trinken und um Kleidung. Das ist absolut das Notwendigste für einen Menschen. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 33 vor allem, dass wir uns um diese Dinge gar nicht kümmern sollen. Gott wird uns versorgen. Wir sollen uns um Gottes Sache kümmern und Gott wird sich um unsere Sachen kümmern. Selbst diese Erfüllung unserer Grundbedürfnisse ist Gottes Sache. Er übernimmt das, wenn wir uns ihm unterordnen. Wenn wir uns da einsortieren, wo wir hingehören, wo unser Platz ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nächsten Sätze hier in dieser Runde schon mal erwähnt habe. Es könnte sein, aber selbst für mich, ich denke immer wieder daran, aber selbst für mich ist das eine große Hilfe und eine große Herausforderung, mir das immer wieder vor Augen zu führen. Wer von euch würde diesem Satz zustimmen? Alles, was ich brauche, gibt mir der Herr. Darf ich mal Handzeichen sehen? Wer von euch würde diesem Satz zustimmen? Wer von euch würde diesem Satz noch zustimmen? Jetzt brauche ich keine Handzeichen mehr, aber denkt drüber nach. Was der Herr mir nicht gibt, brauche ich nicht. Das ist nur ein Umkehrschluss. Aber merkt ihr, wie leicht wir sagen, alles, was ich brauche, gibt mir der Herr, aber wie schwer es uns fällt zu sagen, was der Herr mir nicht gibt, das brauche ich überhaupt nicht. Wir finden eine ganze Menge Sachen, die wir unbedingt brauchen, die der Herr uns aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht geben will. Und ich glaube, wenn wir von Gott erwarten, dass er uns das gibt, was wir brauchen, dann müssen wir ihm auch zutrauen, dass er genau weiß, was wir nicht brauchen und uns diese Dinge vorenthält. Ich bin mir nicht sicher, von welchem Dichter das ist, aber ich habe von einem mal diesen Satz gelesen: O Herr, verweigere uns in deiner Liebe das, von dem du weißt, dass wir es in Schwachheit nur missbrauchen würden. Verweigere uns in deiner Liebe das, von dem du weißt, dass wir es in Schwachheit nur missbrauchen würden. Und ich glaube, es ist gerade für uns in unserer konsumgeprägten Gesellschaft dran, dieses Gebet mal zu beten. Herr, verweigere mir das, was nicht gut für mich ist, auch wenn ich denke, dass es gut für mich ist. Demütigen bedeutet also, alle unsere Sorgen, alle Bedürfnisse, alle Wünsche auf Gott zu werfen und ihm zu vertrauen, dass er uns das geben wird, was wir brauchen. Das, was wirklich gut für uns ist. Und wenn wir das tun, dann geben wir die Kontrolle über unser Leben auf. Ich glaube, das ist das, was uns schwerfällt. Ich vertraue mich voll jemand anderem an. Ich ordne mich an der richtigen Stelle ein, nämlich unter Gott. Und ich mache mich damit vollständig abhängig von ihm. Das bedeutet, sich unter Gottes mächtige Hand zu demütigen. Und Petrus liefert an dieser Stelle noch eine Begründung, warum wir das tun sollen. Denn er ist besorgt für euch. Gott begegnet unseren Bedürfnissen nicht wie eine Maschine, nicht wie ein Wunschautomat. Wörtlich könnte man hier übersetzen, ihm liegt an euch. Ihr seid ihm etwas wert. Er tut es nicht einfach so. Und ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, mir ist nicht bewusst, was das für eine gewaltige Aussage ist, dass ich Gott etwas wert bin. Und zwar so viel wert, dass er sagt, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Wir vertrauen uns nicht irgendjemandem an, nicht einem Menschen, sondern wir vertrauen uns dem allmächtigen Gott an, der uns zusichert, dass wir ihm unendlich wertvoll sind. Kann es noch irgendwas Größeres geben? In Römer 8, 32 beschreibt Paulus das. Er sagt, Gott selbst hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und diese Aussage, die finde ich so gewaltig. Gott hat das Teuerste, was er hatte, das mit Abstand Größte, nämlich Jesus selbst, seinen Sohn, hat er für uns aufgegeben. Jesus hat sich kreuzigen lassen für uns, er ist gestorben für uns. Wie sollte Gott uns noch irgendetwas vorenthalten? Alles andere sind Kleinigkeiten gegen das, was er bereits aufgegeben hat für uns. Den Rest gibt es gratis dazu, wenn wir Jesus annehmen. Ich habe in einem Kommentar in der Vorbereitung auf diese Predigt diesen Satz gefunden von einem J. Sidlow Baxter, der gesagt hat, über all unserem ängstlichen Sorgen steht die Fürsorge des Herrn, die uns niemals enttäuscht. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich wahrnehmen müssen. Über all unseren ängstlichen Sorgen steht die Fürsorge des Herrn, die uns niemals enttäuschen wird. Hier stehen sich zwei Dinge gegenüber. Auf der einen Seite das zermürbende Sorgen des Menschen und auf der anderen Seite die liebevolle Fürsorge Gottes. Und wir dürfen uns entscheiden, was davon wir wählen wollen. Beziehungsweise wir werden aufgefordert, uns der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Und eigentlich wären wir dumm, wenn wir es bei so einem Angebot nicht tun würden. Wir wären dumm, wenn wir unsere Sorgen nicht an Gott abgeben würden, wenn wir uns nicht unter Gottes mächtige Hand demütigen würden, indem wir ihm alles abgeben, was uns bewegt, was uns beschwert, was uns Sorgen macht. Und letztendlich sind Sorgen auch eine Form von Stolz. Mir war das lange nicht bewusst. Ich bin sehr dankbar, dass mich mal jemand darauf hingewiesen hat. Sorgen für sich behalten, sich Sorgen machen, ist letztlich eine Form von Stolz, von Hochmut. Denn damit drücke ich aus, dass ich Gott gar nicht zutraue, dass er besser für meine Bedürfnisse sorgen kann, als ich das tue. Wenn ich mir Sorgen mache und nicht bereit bin, das abzugeben, dann sage ich Gott im Prinzip, ich weiß besser, was ich brauche. Aber Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch also unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn ihm liegt an euch. Amen.